Am Sonntag fordern viele Bürgerinnen und Bürger Güter auf die Schiene. Wenn es dann aber darum geht, eine neue Güterverkehrsstrecke zu bauen, wird von Montag bis Samstag dagegen demonstriert. Also es ist offensichtlich in Deutschland schwieriger, eine neue Schiene zu bauen als eine neue Straße. Ja, es besteht Handlungsbedarf, aber es wird Jahre dauern, um eben die Versäumnisse der Vergangenheit im Bereich der Infrastruktur zu beseitigen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Macht was Podcast. Heute am anderen Mikrofon ein Vertreter der deutschen Bundesregierung, seines Zeichens Staatssekretär im Verkehrsministerium. Michael Theurer ist zu Gast hier. Herr Theurer, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns auf ein paar Insights zu allen möglichen Themen Verkehrsministerium, Bahn und natürlich Regierungsarbeit.
Ja, hallo Herr Siegler. Ich freue mich natürlich auch auf den Austausch.
Ja, warum haben wir Sie angesprochen? Ein Thema, was ja aktuell zu Recht relativ groß diskutiert wird, ist die Klimakrise. Und viele Leute sind der Meinung, die Deutsche Bahn könnte dort bei der Lösung dieser Krise eine große Rolle spielen. Außerdem macht ja auch gerade nicht ganz so gute Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Man könnte fast meinen, das ist so eines der größeren Ärgernisse der Deutschen. Deshalb dachten wir, fragen wir doch mal jemanden, der sich in allen Bereichen irgendwie gut auskennt. Bundesbeauftragter für den Schienenverkehr, ökologisch, liberal, wirtschaftlich orientiert in der FDP unterwegs und im Verkehrsministerium Staatssekretär. Da sind Sie die perfekte Person, um alle meine Fragen zu beantworten, würde ich behaupten.
Ja, ich hoffe, ich stelle mir manchmal auch viele Fragen und das ist ja auch eine meiner Aufgaben als Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, da bin ich ja nicht nur zuständig für das bundeseigene Schienennetz, sondern auch für das nicht bundeseigene Schienennetz gibt es nämlich auch. Und für die ganze Branche oder den ganzen Sektor, der im Übrigen, wenn man mal die Beschäftigten zusammenzählt, also ein riesiger Sektor ist, also mit 1 Million Arbeitsplätzen in Deutschland. Also ich hoffe, ich kann die meisten Ihrer Fragen dann auch zufriedenstellend beantworten.
Wir versuchen das einfach mal. Vielleicht kurz zu Ihrem, ich sag mal so, Kernjob. Sie sind Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär, das heißt der Vertreter des Ministers, wenn ich es richtig sehe, von der Struktur her. Sie sind gewählt in den Bundestag und dann quasi berufen worden vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf die Position des Staatssekretärs. Richtig?
Also berufen werden wir von der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten und vereidigt dann vom jeweiligen Bundesminister. Das heißt, der parlamentarische Staatssekretär hat vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, eben Aufgaben in der Nahtstelle zwischen der Regierung und da hängt ja dann auch die Ministerialverwaltung und die nachgeordneten Behörden dran, auf deren Geschäftslauf wir disziplinarisch zum Beispiel keinen direkten Zugriff oder Einfluss haben. Das machen die beamteten Staatssekretäre und dem Parlament, wo wir natürlich als gewählte Abgeordnete im Grunde genommen die Funktion des Vertreters des Ministers übernehmen. Aber es gibt natürlich auch noch spannende Aufgaben, wenn beispielsweise eine Vertretung ansteht des Ministers im Bundeskabinett oder was in meinem Aufgabengebiet auch noch mit dabei ist, gelegentlich bei den Ratssitzungen auf europäischer Ebene oder bei informellen Räten. Also auf jeden Fall ein großes und spannendes und dynamisches Aufgabenfeld.
Ja, und dann sind Sie zum Bundesbeauftragten für den Schienenverkehr noch zusätzlich sozusagen benannt worden. Macht das eigentlich dann der Verkehrsminister oder kommt das auch, ist das auch so ein Regierungsthema? Da hat der Olaf Scholz gesagt, Mensch, den Herrn Theurer, der müsste sich mal um die Bahn kümmern, weil der kann große Problemfälle lösen.
Also der Beauftragte für den Schienenverkehr wurde geschaffen von der vorgehenden Regierung, weil man gemerkt hat, es gibt sehr, sehr viele Anfragen, nicht nur aus dem Deutschen Bundestag, nicht nur aus den Landtagen und den Kommunalparlamenten in Deutschland, sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern. Und es hängt ein ganzer Sektor dran, die Bahnbauindustrie, die Bahnindustrie, also wo die ganzen Fahrzeuge hergestellt werden, natürlich aber auch die Fahrgastverbände, um mal Pro Bahn zu nennen beispielsweise, oder auch VCD oder die Umweltverbände. Also da gibt es immens Gesprächsbedarf und ich bin, was das angeht, dann, und es ist im Übrigen ein Ehrenamt, also das heißt, das Hauptamt ist natürlich der parlamentarische Staatssekretär, aber dieses Ehrenamt des Bundesbeauftragten oder des Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr hat sowas von Kümmerer und Kümmerkasten, das heißt, ich habe da zwei Mitarbeiter, die mich unterstützen. Also wir sind klein im Verhältnis natürlich auch zum Beispiel zum Konzern der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn AG hat ja in Deutschland und global über 300.000 Mitarbeiter. Also das sieht man, da kann man die Frage stellen, was kann ein Einzelner ausrichten? Aber ich habe halt eine starke Möglichkeit. Ich kann alle Themen frei ansprechen und tue das auch und hinterfrage natürlich dann auch viele Dinge und vor allen Dingen auch Dinge, die die Bahnkundinnen und Kunden, die ja treue Kundinnen und Kunden sind, an uns herantragen. Und da ist ein ganz großes Thema im Moment die Pünktlichkeit.
Ja, und ist es dann so, dass, ja, nehmen wir mal das Thema Pünktlichkeit, was Sie gerade genannt haben, dass Sie als Bahnbeauftragter sozusagen nicht dem Bahnvorstand die Aufgabe stellen können. So, Freunde, das müsst ihr jetzt mal irgendwie bis 2024 gelöst haben. Ansonsten entferne ich euch da aus dem Amt, sondern es ist eher so, dass Sie sagen, Sie sind dann so der Kümmerer, also Sie schaffen Aufmerksamkeit für Themen. Wenn Sie anrufen, nimmt der Bahnvorstand halt auch irgendwie das Telefon ab. Irgendwie, das ist anders, als wenn ich da anrufe. Sie können Aufmerksamkeit schaffen, aber Sie haben nicht sozusagen den disziplinarischen Durchgriff.
Genau. Also zum einen haben wir ja bei der Deutschen Bahn ein Unternehmen, das zu 100% im Eigentum des Bundes ist, also der öffentlichen Hand, aber in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft und damit privatrechtlich organisiert. Und da ist auch klar, dass eben die nach dem Aktiengesetz zuständigen Gremien, also sprich der Vorstand, der vom Aufsichtsrat bestellt und kontrolliert wird, die Geschäfte machen. Aber klar ist, also was ich nicht machen kann, sind, sagen wir mal, Einzelbeschwerden bearbeiten. Also ich bin jetzt nicht die Beschwerdestelle oder die Verbraucherzentrale. Da gibt es ja andere Institutionen. Aber wenn ich feststelle, dass das ein Thema ist, das eben jetzt nicht nur einmal aufgetreten ist, sondern das immer wieder auftritt, das also ein systemisches Problem ist, ein generelles Problem darstellt, dann nutze ich meine regelmäßigen Schuhwichse mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Dr. Lutz, und mit anderen Vorständen, um die Themen anzusprechen und dann auch zu überlegen, mit den Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und im Parlament, welche Lösungen da am besten geeignet werden, um, sagen wir mal, Missstände, wie jetzt zum Beispiel im Zustand des Netzes, wo es einen massiven Sanierungsstau und Investitionsrückstand gibt, wie man das beseitigen kann.
Ja, und haben Sie, ich sag mal so, hat sich Ihr Blick auf die, bleiben wir mal bei der Deutschen Bahn, lassen wir mal so den Regionalverkehr, so den Hamburger Verkehrsverbund und ähnliche Sachen mal ein Stück weit außen vor, hat sich Ihr Blick auf die Deutsche Bahn verändert, seitdem Sie diesen Job des Bundesbeauftragten machen? Haben Sie mehr Verständnis für die Probleme, die da auftreten, oder ist es eher schlimmer geworden, sozusagen, nachdem Sie auch ein bisschen innen reinschauen konnten?
Also zum einen ist es schade, dass Sie den Hamburger Verkehrsverbund außen vor lassen wollen, weil der ist total innovativ, auch mit seiner Chefin, der Frau Korbut, und die verkaufen ja rekordmäßig jetzt das Deutschlandticket, was wir für einen Riesenerfolg halten insgesamt. Aber Ihre Frage war ja, ob sich der Blick auf die Deutsche Bahn und den Verkehrsträger Schiene grundsätzlich geändert hat. Das muss ich mit einem Ja und einem Nein beantworten. Also ja, klar, wenn man zum Teil hinter die Kulissen blicken kann, Fakten dann auch vorgelegt bekommt, die so auch vielleicht gar nicht öffentlich zugänglich sind oder nicht im Bewusstsein der Menschen sind, dann verändert es natürlich den Blick auf die Dinge. Nein, ich bin ja im Grunde genommen zu meinen politischen Wurzeln zurückgekehrt, denn als junger Mensch in meiner Heimatstadt Horb am Neckar, einer Bahnstadt, habe ich mich früh mit Bahnthemen beschäftigt. Da gibt es die Horber Schienentage, die von Unabhängigen, von Fahrgastverbänden organisiert werden. Und als 27-Jähriger wurde ich ja zum damals jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands gewählt. Und wir haben in Horb eine ganze Reihe von Dingen dann auch gemacht, die mich jetzt heute auch beschäftigen.
Und wenn Sie dann, Sie sagen, vieles kommt Ihnen bekannt vor, wenn Sie jetzt mal, keine Ahnung, die Top 3 Probleme, mit der die Deutsche Bahn zu kämpfen hat, beschreiben sollten oder benennen sollten, nicht, vielleicht nicht ausführlich beschreiben, aber mal benennen. Ich selber als Bahnkunde, mich nervt halt irgendwie granatemäßig die Unpünktlichkeit. Ich kann Geschäftstermine nicht oder besser nicht mit der Bahn irgendwie wahrnehmen, weil ich halt nie weiß, irgendwie, ob ich wirklich pünktlich ankomme. Das ist so das, was mich als Kunde extrem nervt. Aber da steckt ja mehr dahinter. Also irgendwie, wenn man Pünktlichkeit außen vor lässt, sehen Sie noch drei andere Top-Probleme, die jetzt angegangen werden müssen, damit wir wieder eine gute Bahn bekommen?
Also mein Motto ist, sagen, was ist und machen, was geht. Und sagen, was ist, heißt zunächst mal, wir müssen eine schonungslose Bestandsaufnahme hier machen. Die wurde gemacht und diese Generalinventur, wie ich es mal genannt habe, die der neue Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn AG dann vorgenommen hat, Bertolt Huber mit seinem Team, hat eben ergeben, dass das, was wir befürchtet haben, Realität ist, nämlich dass dieses Netz, dieses Schienennetz, 33.500 Kilometer der bundeseigenen Schienennetze, dass dieses in vielen Teilen überlastet ist. Also es ist sehr voll und es ist sanierungsbedürftig, um nicht zu sagen marode. Und deshalb hat sich ja der Minister für Digitales und Verkehr, also mein Minister Dr. Volker Wissing, eben mit dem Chef der Deutschen Bahn, Dr. Richard Lutz, entschieden, die Generalsanierung vorzunehmen, also die wesentlichen Korridore, über die 90% beispielsweise des Schienengüterverkehrs abgewickelt werden, wo die meisten Fernverkehre drüber laufen im Personenverkehr, dass die generalsaniert werden. Und damit soll eben auch eine der zentralen Ursachen für die Unpünktlichkeit beseitigt werden. Also kurzum, es geht darum, beschleunigt und wirksam Kapazität im Netz zu sichern und zu erweitern. Und das war auch der Auftrag an die Beschleunigungskommission Schiene, die wir im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart hatten und die ich gemeinsam mit der Staatssekretärskollegin Susanne Henkel geleitet habe. Also wir haben 70 konkrete Vorschläge gemacht, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren umgesetzt werden können und müssen, um eben die Kapazität im Netz zu sichern.
Ja, das heißt, es muss saniert werden, also Strecken müssen saniert werden, weiß ich nicht, Schienengleise ausgetauscht werden, Bahnhöfe modernisiert, solche Themen dran. Das heißt, das ist ein, würden Sie sagen, die allermeisten Probleme der Deutschen Bahn sind auf Infrastrukturdefizite zurückzuführen?
Viele der Probleme sind auf Infrastrukturprobleme zurückzuführen. Zu lange ist dort auf Verschleiß gefahren worden, ist aus der Substanz gelebt worden. Und das ist eine Situation, die wir nicht verursacht haben. Die haben wir angetroffen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, sie jetzt zu beseitigen. Da hilft natürlich auch keine Schuldzuweisung. Aber man fragt sich schon, warum das, sagen wir mal, Vorgängerregierungen und früheren Verkehrsministern nicht aufgefallen ist und warum auch die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn AG jedenfalls nicht hörbar, nicht öffentlich Alarm geschlagen haben. Aber ja, die Probleme im Netz sind eine der Hauptursachen. Da fallen Stellwerke aus, die 50 Jahre alt sind. Da fallen Signalanlagen aus. Da gibt es Probleme am Gleisbau, an der Oberleitung. Und leider ist eben die Substanz jetzt mittlerweile so veraltet, dass das unvorhergesehen passiert und ein immer höherer Aufwand der Teams der Deutschen Bahn, also der DB Netze, des Eisenbahninfrastrukturunternehmens, müssen aufgewandt werden, um Troubleshooting zu betreiben. Also weil irgendwo was nicht funktioniert, wird eben nicht die planmäßig vorgesehene Baustelle abgearbeitet, die Instandhaltung gemacht, sondern man fährt irgendwo hin, um was zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und das ist ja dann wie beim privaten Eigenheim irgendwann, wenn man merkt, also das ganze Haus ist sanierungsbedürftig, dann hilft eben auch nur die Generalsanierung. Und genau zu diesem Schritt nach vorne haben wir uns entschlossen. Aber Sie fragten, ob das die einzige Ursache ist. Nein, es gibt auch andere. Zum Teil eben beispielsweise auch eine veraltete ICE-Flotte. Das kennen die treuen Bahnkundinnen und Kunden auch. Ich kenne das auch immer wieder, wenn man dann hängen bleibt, da klappt dann das Ankuppeln nicht, etwa in Hamm. Da verliert man da wieder 5, 6 Minuten oder sogar noch mehr, sodass dann die Anschlüsse in Hannover nicht passen. Oder eine Tür schließt sich nicht. Und da stellen wir halt fest, dass das Wagenmaterial zum Teil veraltet ist, weil man aus Haushaltsgründen vor einigen Jahren mal eine Generation ICEs nicht neu beschafft hat und die Wagenflotte zum Teil mit 25 Jahren veraltet ist. Und dem wird jetzt auch abgeholfen durch die größte Beschaffungsaktion. Die Deutsche Bahn beschafft also ja neue ICEs und da hoffen wir, dass also mit diesen neuen Fahrzeugen dann auch die fahrzeugbedingten Unpünktlichkeiten deutlich reduziert werden. Und dann bleibt noch als drittes das Thema Personalmangel und Krankheitsfälle. Das war teilweise pandemiebedingt. Aber eins ist auch klar, also die Deutsche Bahn sucht pro Jahr etwa 40.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine riesige Aufgabe. Das hängt mit Fluktuation zusammen. Da muss man natürlich auch über die Frage sprechen, wie machen wir die Arbeitsplätze so attraktiv, dass die Menschen treu beim Arbeitgeber Deutsche Bahn bleiben. Aber das Zweite ist natürlich auch, wir haben Altersabgänge. Das ist ja in Deutschland insgesamt ein Thema, der sogenannte demografische Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt an die Rentenschwelle. Es kommen weniger Jüngere nach. Und weil ja alle suchen, die Handwerker finden keine Azubis in Krankenhäusern, in Pflegeheimen fehlen Fachkräfte auch in der Industrie, merken wir das natürlich jetzt auch im Bereich der Schiene. Da fehlen Lokführer, da fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Instandsetzungswerken. Und wir begegnen dem mit einer ganz großen Informations- und Werbekampagne im Zusammenhang des Tags der Schiene, wo wir also dann auch die Einrichtungen im Bereich des Schienensektors öffnen, zum Beispiel für Schulklassen, um mal zu zeigen, welche tollen Berufe es im klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene gibt.
Ja, Sie haben gerade gesagt, Schuldzuweisungen machen wenig Sinn. Deshalb lassen wir den Andi Scheuer, den Vorgänger Ihres aktuellen Verkehrsministers, mal außen vor. Der hatte ja auch eh irgendwie mit der Maut viel zu tun, konnte sich nicht so richtig kümmern. Aber Sie sagten auch, dass das Management der Deutschen Bahn vielleicht auch nicht, also in meinen Worten gesprochen, nicht früh genug die Hand gehoben hat und gesagt hat, Freunde, hier läuft was falsch. Kann es sein, dass wir bei der Deutschen Bahn auch, zumindest was das Management betrifft, nicht die operativ tätigen Beschäftigten, die sich ja schon irgendwie den Hintern aufreißen, so mal ein bisschen flapsig formuliert, aber so im Management der Deutschen Bahn, dass man da das Gefühl hat, die sind vielleicht nicht ganz so dicht dran. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich mir Werbekampagnen der Deutschen Bahn angucke, irgendwie klimafreundlich zu Geschäftsterminen fahren, wird ganz groß auf LinkedIn gespielt, irgendwie Güterverkehr ist irgendwie super, wird auch auf LinkedIn gespielt und dann gucke ich mir so die Themen an und sehe so, Mensch, irgendwie 2022 65% Pünktlichkeit bei den Fernzügen. Ich kann gar nicht, wie vorhin schon gesagt, Geschäftstermine überhaupt per Bahn wahrnehmen, weil komme ich halt irgendwie zu spät. Ich sehe irgendwie, dass Deutschland, ich glaube, 19% Güterverkehr auf der Schiene hat, Österreich hat 30. Das passt irgendwie nicht so mit der Kommunikation zusammen. Ich frage mich manchmal, leben die da so ein bisschen in dem Bahntower in ihrer eigenen Welt und finden sich so super und wissen gar nicht, was draußen vor sich geht, oder missinterpretiere ich das komplett? Weil dann hätten die ja schon mal was geändert oder mal die Hand gehoben oder sich mal gerade gemacht oder.
Also rückblickend stellen sich mir natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Aber der Blick zurück, der hilft ja nur, wenn wir daraus irgendwelche Lehren ziehen für die Zukunft. Und Minister Wissing und das ganze Team und auch ich als Schienenverkehrsbeauftragter der Bundesregierung, wir sitzen darauf, dass wir sagen, was ist und machen, was geht. Ich kann es nochmal wiederholen. Also das heißt, wir wollen eine offene Kommunikation. Und es gab ja dann eben Vorstand der Holding auch den einen oder anderen Wechsel. Zum Beispiel hat ja der frühere Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla das Unternehmen verlassen und sein Nachfolger Barthold Hube, ich habe es angesprochen, hat meine Forderung nach einer schonungslosen Bestandsaufnahme aufgegriffen, eine Generalinventur vorgenommen. Und jetzt kam halt raus, dass der Instandsetzungsbedarf allein bis 2027 sich auf 87 Milliarden Euro summiert, was also doppelt so viel Geld notwendig ist als bisher vorgesehen worden. Und ich finde es einen ganz großen, jetzt auch politischen Erfolg, dass es gelungen ist, im Koalitionsausschuss dieser Bundesregierung zwischen SPD, Grünen und FDP zu vereinbaren, dass wir 45 Milliarden Euro zusätzlich bis 2027 mobilisieren, um das in die Schiene zu geben. Denn das ist ja, wenn wir verglichen werden mit anderen Ländern, Sie haben Österreich angesprochen, man muss mit Sicherheit die Schweiz ansprechen, dann ist das natürlich auch ein Stück weit eine Unehrlichkeit, die da in der öffentlichen Debatte mitschwingt. Denn die Schweizer beispielsweise geben seit vielen Jahren 400 Euro pro Einwohner pro Jahr aus für ihr Schienenverkehrssystem. In Deutschland war es lange Zeit nur 60 Euro pro Einwohner pro Jahr. Jetzt sind wir bei 124 Euro pro Einwohner und Jahr, also schon mal verdoppelt. Es geht also in die richtige Richtung. Aber man kann natürlich nicht, um mal ein Beispiel aus dem Autoverkehr nehmen, einen Wagen der Luxusklasse, eine Luxuslimousine bestellen, aber nur einen Mittelklassewagen bezahlen wollen. Also wir brauchen natürlich in der Gesellschaft schon einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, wenn uns die DB, die bundeseigenen Schienen, aber auch die nicht bundeseigenen Schienen so wichtig sind, dass wir dann auch die Mittel bereitstellen und was noch darüber hinausgeht, auch mal bereit sind, eine neue Eisenbahnstrecke zu akzeptieren. Und da stelle ich leider auch fest, am Sonntag fordern viele Bürgerinnen und Bürger Güter auf die Schiene. Wenn es dann aber darum geht, eine neue Güterverkehrsstrecke zu bauen, wird von Montag bis Samstag dagegen demonstriert. Und wir bauen ja in Deutschland nur 750 Kilometer neue Schienenstrecken, wenn Sie mal vergleichen, wie viel mehr Straßen gebaut wurden in der Vergangenheit. Das ist ja auch ein Teil der Kritik der Umweltverbände. Dann stellen Sie fest, also es ist offensichtlich in Deutschland schwieriger, eine neue Schiene zu bauen als eine neue Straße. Aber ganz ohne Neubau von Schienenstrecken wird es nicht gehen. Insbesondere, Sie haben den Güterverkehr angesprochen, um den wachsenden Bedarf an Gütertransport abzudecken.
Das heißt, ein Kernthema identifiziert Geld, also es muss halt Geld fließen. Wie so oft ist es aber nicht nur, sind es nicht nur die Finanzmittel, die fehlen, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für Veränderungen, für Bahnschienen. Gleiche Diskussion hat man ja mit Windrädern oder mit anderen Infrastrukturthemen in Deutschland. Auch da hakt es ja an der einen oder anderen Stelle. Meine Frage ging ja so ein bisschen darauf hin, wie nimmt es das Bahnmanagement eigentlich selber wahr? Und nicht nur der jetzt neue Infrastrukturvorstand, sondern auch der Rest des Vorstands oder die Ebene darunter, die ja schon auch so ein paar Tage dabei sind. Und das ist so eine Frage, die ich mir dann von außen stelle. Setzt man sich da mal zusammen und sagt so, Freunde, irgendwie die letzten Jahre, das ist echt schlecht gelaufen. Kommt doch mal runter, fahrt doch mal selber irgendwie mit der Bahn und schaut euch mal an, irgendwie, dass es halt Probleme gibt. Und wenn euch Geld fehlt, dann macht euch halt stark dafür. Wenn euch Personal fehlt, dann macht euch halt stark dafür. Aber sozusagen, ich sag mal, in Werbekampagnen jubeln und ansonsten jammern, ist ja irgendwie schwierig als Bahnmanagement.
Von Bahnbashing halte ich allerdings dann auch nichts. Also es ist ja so, dass alle da mitsprechen, auch diejenigen, die nie Bahn fahren oder nicht regelmäßig Bahn fahren. Also da ich viele Verkehrsträger ja auch beruflich nutze und bei europäischen Terminen, aber auch manchmal von Berlin zurück nach Stuttgart, das Flugzeug nutze, da stelle ich fest, das Fliegen ist nicht pünktlicher. Es ist auch nicht bequemer. Man steht lange in den Sicherheitskontrollen, das war ja an vielen Flughäfen auch ein Thema, dem wir uns als Bundesministerium für Digitales und Verkehr zugewandt haben. Und wer auf den Straßen unterwegs ist, die ja auch notorischen Dauerstaus unterliegen, die auch nicht in gutem Zustand sind, die übrigens auch erheblichen Sanierungsbedarf aufweisen, stellen wir ja auch fest, da kann man es auch manchmal nicht kalkulieren. Und Geschäftstermine mit dem Auto pünktlich zu erreichen, ist manchmal auch so ein Hasardeurspiel. Also kurzum, ich bin dagegen, dass man jetzt da ein Bahnbashing betreibt, denn es werden 5 Millionen Menschen täglich über die Schiene transportiert. Wir haben tolle Pünktlichkeitswerte im Nahverkehr, und die tollen Pünktlichkeitswerte im Nahverkehr, die gehen dann manchmal zu Lasten des Schienengüterverkehrs. Das habe ich selber erlebt, als ich kürzlich bei einem Kohlezug mitgefahren bin. Ist ja bemerkenswert, dass wir eben durch diese russische Aggression gegen die Ukraine mittlerweile ja wieder Kohlekraftwerke betreiben müssen und dann Kohle in erheblichem Umfang über die Schiene transportieren. Und wenn Sie so einen Kohlezug, 4.000 Tonnen Gesamtgewicht, 2.800 Tonnen Last, Kohle in Schüttgutwaggons, dann mal, wenn Sie da dabei sind, wie so zwei Lokomotiven das über die Schiene transportieren, dann merkt man zum einen, welch tolles System das Radschienensystem ist, um auch große Mengen von Gütern zu transportieren. Aber wenn dann der Fahrdienstleiter beispielsweise kurz vor Bietigheim bis Ihnen morgens um 5:30 sagt, er lässt jetzt die S-Bahn vor und der Güterzug-Lokführer muss dann den schweren Güterzug abbremsen von 80 Stundenkilometer auf 40 Stundenkilometer. Und dann merken Sie, aufgrund der Steigung bis Kornwestheim schafft es dieser schwere Güterzug nicht mehr bei leichtem Nieselregen, wo es ja dann auch ein bisschen glitschig wird auf den Stahlschienen, wo Sand gestreut werden muss, damit die Reibung entsprechend stark genug ist, wieder auf die 80 Stundenkilometer zu kommen. Da wäre es halt besser gewesen, die S-Bahn wäre vielleicht 2-3 Minuten unpünktlich gewesen. Man hätte diesen schweren Güterzug aus energetischen Gründen vorbeifahren lassen. Also man merkt, wenn man halt in so einem System mal hinter die Kulissen blickt, dass es nicht ganz so einfach ist. Also kurzum, ich glaube, dass das Bahnmanagement die Themen jetzt erkannt hat, so nehme ich das auch wahr, sehr intensiv auch innerhalb der DB diskutieren über das Thema. Ja, da wird schon auch Tacheles geredet, aber ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, also die ganzen internen Themen dann öffentlich zu diskutieren, sondern die Kundinnen und Kunden wollen ja auch nicht wissen, wo das Problem hängt, sondern die wollen pünktlich und gut gefahren werden mit einer tollen Qualität. Und ja, ich nehme wahr, dass die Deutsche Bahn, aber natürlich auch Wettbewerber, wir haben ja doch ordentlich auch Wettbewerb zum Glück und wollen den Wettbewerb ja noch stärken. Die machen ja auch tolle Verkehrsangebote auf der Schiene. Wir haben 40% Wettbewerbsanteil im Nahverkehr mit nicht bundeseigenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und im Schienengüterverkehr sind es ja sogar 50% des Güterverkehrs werden von nicht bundeseigenen Güterverkehrseisenbahnen betrieben. Das sind ausländische Bahnen, aber auch viele private Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, die hier sehr erfolgreich als Schienengüterverkehrsunternehmen unterwegs sind.
Ja. Vielleicht da kurz zwei Anmerkungen. Das eine, Sie sagten, andere Verkehrsträger, andere Themen sind auch schwierig in Deutschland. Ich persönlich glaube, das ist halt genau eines der Probleme, die wir im Land haben, dass infrastrukturell das eine oder andere halt nicht gut finanziert, vielleicht auch nicht gut gemanagt ist, und das ist egal, ob es die Bahn ist, irgendwie die Straße oder das Gesundheitssystem. Da ist wahrscheinlich in der Bevölkerung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Unruhe, mehr oder weniger verständlicherweise. Und
es ist ja auch völlig berechtigt, weil das sind ja riesige Aufgaben. Also da habe ich den Eindruck, dass diese Bundesregierung ein Land übernommen hat, das eben in vielen Bereichen nicht gut aufgestellt ist. Stichwort Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr, also äußere Sicherheit, Verteidigung, das Thema Infrastruktur, marode Brücken, Schienen, die saniert werden müssen. Also da kommt man schon vom einen zum anderen. Wenn wir uns dann vergleichen mit anderen Ländern, etwa nochmal das Beispiel mit der Schweiz, muss man aber auch akzeptieren, dass zum Beispiel die Schweiz etwa im Bereich der Rente, des Rentensystems, auf eine private, kapitalgedeckte Altersvorsorge gesetzt hat und deshalb nicht wie wir in Deutschland, wo wir 100 Milliarden Euro jährlich aus dem Bundeshaushalt zur Stützung der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeben müssen. Diese Ausgaben haben die Schweizer so in dieser Form nicht und stecken das Geld, das sie da sparen, dann eben stärker in die Infrastruktur. Und jetzt hat man sich in Deutschland halt anders entschieden. Diese Bundesregierung hat ja beschlossen, dass wir auch in eine Aktienrente einsteigen. Aber man kann natürlich so einen Systemwechsel oder so eine Veränderung nur sehr, sehr langfristig umsetzen. Und ich werbe deshalb ein bisschen auch darum, dass die Bevölkerung auch merkt, es sind halt politische Entscheidungen der Vergangenheit, die ja auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, und das zeigen die Wahlergebnisse, auf Zustimmung gestoßen sind, die zu dem Zustand geführt haben, in dem wir uns jetzt befinden. Und ja, es besteht Handlungsbedarf, aber es wird Jahre dauern, um eben die Versäumnisse der Vergangenheit im Bereich der Infrastruktur zu beseitigen. Wir arbeiten da jetzt sehr intensiv dran. Wir haben auch Mittel in diese Richtung umgesteuert. Aber es wird mit Sicherheit nicht in einer Legislaturperiode abgearbeitet sein.
Kann es sein, dass wir, also Thema Bahnbashing, wie gesagt, war jetzt, um das abzuschließen, auch nicht die Intention, sondern eher irgendwie Verständnis und dieses Auseinanderklaffen von schönen Werbekampagnen und dem, was dann wirklich die Menschen erleben, ist halt einfach sehr groß. Aber in Bezug auf die Investitionen, die getätigt werden in den unterschiedlichen Bereichen, der Toni Hofreiter hat mal hier im Podcast sowas gesagt wie, wir Deutschen tun uns halt sehr schwer, vorausschauend nachhaltig zu handeln. Ja, in Bezug auf die Bundeswehr, in Bezug auf die Bahn kann man das sicherlich auch sagen. Ist es so ein bisschen so, dass man sagen kann, liebe deutsche Wählerinnen und Wähler, im Prinzip habt ihr in den letzten, weiß nicht, 15, 20 Jahren, das, was ihr gewählt habt, habt ihr alle bekommen und das war halt hauptsächlich keine Veränderung, alles bleibt, wie es ist, wir passen darauf auf, dass ihr euch nicht, dass euch nichts passiert und ihr müsst nicht raus aus eurer Komfortzone und jetzt ist es soweit, jetzt muss Deutschland aus der Komfortzone raus, jetzt muss investiert werden, jetzt muss man aktiv werden.
Das sind ja genau die Themen, die wir jetzt, wenn ich so auf meine Arbeit im Bundespräsidium der FDP schaue, ja immer angesprochen und moniert haben. Wir haben ja seit Jahren vor diesem Stillstand der Großen Koalition unter den Merkel-Regierungen gewarnt. Da ist nach unserem Dafürhalten an vielen entscheidenden Stellen nicht rechtzeitig die Weiche in eine andere Richtung gestellt worden. Und wenn jetzt beispielsweise der von mir sehr geschätzte frühere Innenminister und Verteidigungsminister Thomas de Maizière eine große Staatsreform fordert, dann sage ich, da hat er ja völlig recht. Auch in dem Wirrwarr zwischen Bund- und Länderinteressen. Nur frage ich mich, warum haben die großen Koalitionen der vergangenen Jahre diese großen Reformen nicht angepackt? Man sagt ja, wenn die beiden größten Parteien zusammen eine Regierung bilden, haben sie auch eine Mehrheit, um solche großen Reformen anzupacken. Also ja, das ist so aus meiner Sicht ganz klar, haben wir es uns vielleicht auch als Gesellschaft irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht. Wir haben uns gut eingerichtet in einem Land voller Wohlstand und dabei vergessen, dass zum Beispiel eine Schieneninfrastruktur eine permanente Pflege, einen kontinuierlichen Ausbau braucht und auch die notwendigen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden und die dann, wenn sie in die Schiene fließen, eben nicht für andere Dinge zur Verfügung stehen. Der Blick zurück, wie gesagt, hilft aber da ja jetzt nichts, sondern der Blick nach vorne ist richtig und notwendig. Und da darf ich nochmal darauf verweisen, dass ich es wirklich für richtungsweisend finde, für einen Paradigmenwechsel finde, für einen großen politischen Erfolg, dass die Bundesregierung, dass der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP jetzt beschlossen hat, bis 2027 45 Milliarden zusätzlich zu mobilisieren für die Schiene. Das bringt uns ein gutes Stück voran, weil wir dann an die Zahlen unserer Nachbarländer Österreich und Schweiz ein Stück weit näher herankommen.
Ja, wenn man vielleicht auch da, um mal Größenordnungen einzuordnen, 45 Milliarden mehr für die Schiene. Ich glaube, so ein Amazon verdient alleine mit dem Cloud-Service 30 Milliarden im Jahr. Das heißt, wir geben halt irgendwie nur ungefähr 50% mehr, als die mit einem Geschäftszweig verdienen, geben wir zusätzlich für die Bahn aus, einfach damit man mal so die Größenordnung sieht. Das andere ist so, wenn wir auf diese Themen schauen, die Sie da auch bearbeiten, das sind ja fast schon Generationenthemen, irgendwie die Verbesserung der Infrastruktur, der Ausbau der Infrastruktur, die Investitionen. Klar, irgendwie so ein ICE kann man irgendwie neu bestellen und der ist dann vielleicht auch in 2 Jahren da. Also ist kein Generationenthema, aber auch ein sehr teures. Wie ist es, was würden Sie sagen? Sind wir irgendwie in 2035 so weit, dass wir eine Bahn haben, die das Niveau von Japan oder der Schweiz hat, oder werden wir eher bis 2045 brauchen? Einfach weil Themen ja so teuer und langfristig angelegt sind.
Also der Goldstandard Schweiz, den werden wir bis 2035 nicht erreichen. Aber das heißt ja nicht, dass wir mit den Zielen nicht ambitioniert bleiben. Also wir werden bis 2030 mit den Generalsanierungen, mit den Korridorsanierungen, und da hat ja unser Minister sehr deutlich gemacht, dass die Bahn für ihn Chefsache ist, werden wir bis 2030, das sind, glaube ich, 29 Korridore im sogenannten Hochleistungskernnetz generalsaniert haben. Wir sprechen da von circa 4000 Kilometern Netz und einem Kernnetz von circa 9000 Kilometern, über die meisten Fernverkehre und Güterverkehre abgewickelt werden. Da werden wir bis 2030 also einen riesigen eine riesige Verbesserung sehen und damit die Grundlage schaffen, dass Verkehre pünktlich und resilient dann auch laufen in dem Zusammenhang wird. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch das europäische digitale Zugsicherungssystem ETCS eingebaut, das zusätzliche Kapazität auf dem überlasteten Netz schafft. Das heißt also, wir müssen nicht nur instand setzen, sondern wir werden auch modernisieren. Und ich glaube, ja, 2035 wird schon vieles besser laufen, auch weil Neubauinvestitionen dann in Betrieb gegangen sind. Mit der Inbetriebnahme des digitalen Knotens in Stuttgart wird ja der Deutschlandtakt zwischen den Metropolen Köln, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München im Halbstundentakt die Städte verbinden. Und mit den neuen ICEs wird es dann auch verlängert werden, von München über Nürnberg, Berlin nach Hamburg, sodass wir in einem großen U bereits im Halbstundentakt zwischen den Städten fahren können. Und das ist für mich ein Quantensprung nach vorne. Da bleibt dann noch die Verflechtung in die ländlichen Räume. Das wird ein Stückchen länger dauern. Also das wäre dann ja Schweiz. Also da werden wir 2035 noch nicht alles umgesetzt haben, aber ich hoffe, dass es gelingt, auch in dem Bereich große Fortschritte zu erzielen.
Ja, welche Rolle spielen dabei wiederum die ja noch mehrere bis 20 oder 2030, 2035 anstehende Bundestagswahlen? Was würde passieren, wenn jetzt irgendwie das Ministerium wechselt und morgen sitzt da wieder jemand von der CSU? Also die Veränderungen, die Sie angeschoben haben, und CSU war vielleicht ein blödes Beispiel, historisch gesehen, aber wenn da jemand anderes dann sitzt, der eine andere politische Agenda verfolgt als Sie, sind diese Veränderungen nachhaltig, die Sie angeschoben haben, oder kann es durchaus dann auch sein, dass dann, weiß ich nicht, der nächste Verkehrsminister, der vielleicht einer anderen Partei angehört, sagt, oh, ich ändere das jetzt, ich leite die Investitionen mal wieder um oder wir stoppen das ganze Programm. Also wie gut kann das Gefühl der Bevölkerung sein, da passiert jetzt auch was nachhaltig und 2030 ist schon echt lange weg, aber dann haben wir es wenigstens. Oder würden Sie fast schon appellieren an die Wählenden und sagen, ihr müsst uns halt wählen, dann sorgen wir dafür, dass wirklich 2035 gut ist.
Das wäre natürlich das Einfachste, aber die Gefahr besteht immer, wenn es natürlich andere politische Mehrheiten gibt, dass dann in eine andere Richtung gesteuert wird. Das wäre fatal, denn der Blick zurück zeigt ja das Koch-Steinbrück-Papier, 90er Jahre, Haushaltskonsolidierungszwänge, die haben ja dann eingegriffen in die Investitionshaushalte, gerade auch der Schiene, mit den verheerenden Langfristwirkungen, die wir jetzt überall spüren. Und Klammer auf, da muss man das Ruder rumreißen, damit uns die Vermögenssubstanz nicht komplett verloren geht. Das machen wir jetzt auch. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wünsche ich mir, und dafür werbe ich ja auch und kämpfe dafür, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, einen Schulterschluss aller staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden müssen da zusammenwirken. Und der Blick eben ins Nachbarland Schweiz zeigt, die haben sich halt dazu entschlossen, schon vor Jahrzehnten diesen Weg zu gehen, die Bahnen in der Schweiz zukunftsfähig zu machen. Denn in der Schweiz fließt ein Mehrwertsteueranteil und auch die Mauteinnahmen in die Schiene. Wir haben jetzt ja eine ähnliche Entscheidung getroffen im Koalitionsausschuss. Der CO2-Zuschlag für die Lkw-Maut soll überwiegend zu 80% auch in die Schiene fließen. Da kommt ja ein Großteil der zusätzlichen Mittel her. Und ich würde mir wünschen, dass eben diese Politik einer verlässlichen Investitionssicherheit in den klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene, dass der verstetigt wird, damit auch zum Beispiel sich die Bahnindustrie, die Bauunternehmen darauf einstellen können, dass die Kapazitäten geschaffen werden, dass da genügend Arbeitskräfte auch zur Verfügung stehen. Denn es hilft natürlich nichts, nur Geld im Haushalt einzustellen, sondern wir brauchen dann natürlich auch Baufirmen, die Gleisbaumaßnahmen, die die Oberleitung machen können, die auch die neue digitale Signaltechnik dann einbauen.
Das heißt, im Prinzip ist es auch so ein bisschen ein Signal an, ich sag mal, Siemens, Hochtief und Co. Bitte konzentriert euch auch mit euren Produkten auf das, was Deutschland im Schienenverkehr braucht. Weiß nicht, macht nicht in Thailand nochmal irgendwie ein Projekt, sondern hier ist Geld und wir werden es bei euch ausgeben. Bitte plant eure Kapazitäten auch hier.
Auf jeden Fall ist das ein Signal natürlich an internationale Konzerne, die Sie gerade genannt haben, aber vor allen Dingen auch an den sehr leistungsfähigen Mittelstand, der ja da auch unterwegs ist. Und die Firmen, die werden weltweit angefragt, weil es im globalen und auch im europäischen Nachbarausland ansteigenden Bedarf an Schienenverkehrsleistung gibt. Und wir müssen da in Deutschland schon das Signal setzen, dass wir entschlossen sind, die Schiene voranzubringen, damit eben die Firmen ihre Kapazitäten nicht woanders binden. Denn der Wettbewerb im Moment gerade zwischen den Ländern um gute Schieneninfrastruktur ist voll entbrannt.
Ja, ich würde gern kurz, bevor wir hier zum Abschluss leider kommen müssen, noch ein Thema mit Ihnen besprechen. Das ist das Thema Ökologie/Güterverkehr. Für uns alle ist ja, im Prinzip ist es ein No-Brainer, wenn man sagen würde, mehr Güterverkehr auf die Schiene sorgt dafür, dass, weiß ich nicht, 1, 2, 3% mehr Güterverkehr sorgt wahrscheinlich dafür, dass irgendwie 1000 Lastwagen weniger auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Auch da wieder lässt sich wahrscheinlich leicht bei einer Runde Bier irgendwie besprechen, dass das ja alles passieren müsste. Sind die Probleme dieses Wechsels von der Straße auf die Schiene im Güterverkehr, sind die ähnlich wie bei dem Rest, den wir gerade schon beschrieben haben, fehlende Investitionen, nicht so gute Infrastruktur? Oder gibt es da noch andere Stellhebel, die man, weiß ich nicht, attraktive Preisstruktur oder vielleicht auch, dass die Bahn sagt, Mensch, wir haben ja hier noch so eine Logistikfirma DB Schenker, das ist gar nicht unser Kerngeschäft, die fahren ja auch hauptsächlich Lkw, irgendwie davon trennen wir uns und wir konzentrieren uns auf die Schiene. Also was kann man kurzfristig auch tun, auch aus Klimaschutzgründen, um einfach mehr Güter auf die Schiene zu bringen?
Also zum Thema Schenker haben wir ja beschlossen, dass da ein Verkauf geprüft wird. Das ist ein eigenständiges Verfahren. Entscheidend ist, sich klarzumachen, dass heute schon die Schiene deutlich mehr Güter transportiert als noch vor einigen Jahren. Allerdings wächst das Güterverkehrsaufkommen und es wächst schneller, als die Kapazitäten auf der Schiene wachsen. Das heißt, die Hoffnung, dass wir also wirklich dann weniger Lkw sehen auf den Autobahnen, die kann ich nicht in Aussicht stellen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir sowohl den Verkehrskollaps verhindern müssen, indem wir die Schiene einfach leistungsfähiger machen, insbesondere was die Hinterlandanbindung der Häfen angeht, und natürlich den Klimaaspekt. Man kann die Schiene halt viel leichter elektrifizieren. Der meiste Güterverkehr läuft heute schon elektrisch. Also es ist viel einfacher, die Güter über die Schiene klimaneutral zu transportieren als über die Straße. Wobei wir ja auch große Anstrengungen machen, den Lkw-Verkehr durch die Antriebswende klimaneutral zu bekommen. Aber zurück zur Schiene. Ein Güterzug ersetzt etwa 52 Lkw. Wir haben bei den LKWs auch einen massiven Mangel an LKW-Fahrern. Also da kann die Schiene einen echten Lösungsbeitrag leisten. Was muss gemacht werden? Häufig bummeln Güterzüge hinter den S-Bahnen her, können nicht durchfahren, müssen abgebremst werden. Wir wollen Systemtrassen ausweisen, sodass eben Güterverkehre, die ja große Distanzen zurücklegen, 200 Kilometer und mehr, dass die dann durchfahren können. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass heute der Schienengüterverkehr im deutschen Netz eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nur hat, weil er oft warten muss, aber eigentlich 80 oder 100 Stundenkilometer fahren kann, und wenn ein Güterverkehr freie Fahrt hat, dann ist er praktisch konkurrenzlos gegenüber dem Lkw unterwegs und dann ist es auch wirtschaftlich darstellbar. Also genau diesen Weg gehen wir. Sorgen bleibt. Vielleicht da noch ein Satz dazu. Der Einzelwagenverkehr. Im Einzelwagenverkehr die Deutsche Bahn AG einen Marktanteil von 90%. Das liegt daran, dass der hochdefizitär ist. Und wir haben jetzt nach österreichischem Vorbild ein Förderprogramm auf die Schiene gesetzt, um den Einzelwagenverkehr überhaupt aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, da bekommt ein mittelständisches Unternehmen, etwa der Papierindustrie, dann Zellstoff mit 2 Waggons in der Woche. Und das ist natürlich nicht sonderlich lukrativ, aber aus Klima- und Umweltgründen schon auch wichtig, dass unsere Mittelständler, die ja in der Fläche im ländlichen Raum sitzen, da angebunden sind. Aber da ist eine große Diskussion entbrannt, ob und wie wir eben den Einzelwagenverkehr auch noch zukunftsfähig machen können.
Ja, das heißt Einzelwagenverkehr, um das nochmal sozusagen für die Hörerinnen und Hörer glatt zu ziehen, Einzelverkehr, Einzelwagenverkehr bedeutet, eine geringe Anzahl von Güterwagen wird mit der Bahn wo auch immerhin transportiert. Vielleicht hat der Papierhändler, von dem Sie gerade sprachen, irgendwie dann einen eigenen Bahnanschluss. Aber die Bahn kann halt natürlich für zwei Wagen, die sie dahin fährt, nicht so gut eine große Rechnung stellen wie für 200 Wagen, die sie dahin fahren würde, irgendwie in der Woche. Deshalb ist dieses Geschäft an sich, kleinere Kunden zu bedienen, nicht profitabel für die Bahn. Und das möchten Sie ausgleichen.
Ja, genau. Also ist ja völlig klar, wenn ich eine Lok finanzieren muss, und ein Lokführer, eine Lokführerin, und diese Lok zieht 50 Wagen, dann rechnet sich das pro Wagen anders, wie wenn eine Lok einen Waggon zieht.
Jetzt waren wir war ja auch gewollt, sehr inhaltlich sozusagen auf der Schiene unterwegs und haben gar nicht so sehr tages- oder parteipolitische Themen besprochen, die ich gern auch mit Ihnen noch angesprochen hätten. Sie müssen aber jetzt ja leider irgendwie in den nächsten Termin. Was halten Sie davon, wenn wir einfach in ein paar Wochen nochmal eine Runde machen und da kümmern wir uns dann nicht um die Schiene, sondern da kümmern wir uns dann mal so richtig um Parteipolitik und ja, politische Partner, politische Gegner etc. und tauschen uns da mal so ein bisschen aus.
Also offen gestanden kümmere ich mich lieber um Sachpolitik und um langfristige Sachlösungen. Aber in einer liberalen Demokratie wirken die Parteien an der Meinungsbildung mit. Also wir können uns gerne nochmal zum Gespräch verabreden. Ich freue mich, wenn wir uns austauschen.
Alles klar. Herr Theuer, da nehme ich Sie beim Wort und frage direkt mal Ihre Pressesprecherin, wann wir das, wann wir das hinkriegen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich nehme mit, wir müssen konstruktiv mit den Themen umgehen und Geld ist tatsächlich einer der ganz großen Hebel, um die Schiene und die Bahn besser zu machen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Geld ist das eine, aber natürlich auch die entsprechende Umsetzung durch die Menschen und die Firmen. Jedenfalls ist die Schiene ein faszinierender Verkehrsträger der Zukunft und wir in Deutschland sind ein Schienenland und sollten deshalb da auch wieder globalen Maßstäbe setzen.
Der perfekte Abschluss. Herr Theurer, herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.